So, wunderbar. Nach längerer Zeit darf ich auch mal wieder der Jugend das Thema machen und ich freue mich sehr drauf und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin irgendwann auch voll aufgeregt. Irgendwie lässt es nicht nach. Ich weiß nicht, ich dachte, es wird besser, aber ich glaube, das kann ich aufgeben. Vor einigen Wochen, da war ich mit meinem Wirtschaftskundekurs, also von der Hochschule aus, bei einem Vortrag. Das kam von extern einer und da ging es um Produktkonzepte der Nachhaltigkeit und der Referent hat dann über verschiedene Dinge gesprochen. Also einerseits halt natürlich, wie schlecht es um die Welt aussieht, welche Produkte böse sind und welche schlechten Dinge dann in der Luft und im Wasser und so sind. Und dann hat er halt verschiedene Lösungsansätze aufgezeigt und mein Wirtschaftsdozent, der saß neben mir und wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Und der Vortrag, wir fanden den teils lustig, teils absurd und immer wieder haben wir dann, also wenn irgendwas kam, dann haben wir so kurz ein bisschen miteinander geredet, eigentlich wie so kleine Schüler halt. War schon ein bisschen assi, aber wir fanden es lustig. Und dann kam der Dozent oder halt eher dieser Referent von extern dazu, dass er so ein bisschen über das Mindset von heutzutage, über das heutige Denken geredet hat. Und er hat gesagt, hey, wir haben einen falschen Ansatz. Wir sagen, du sollst klimaneutral sein. Ihr alle, ihr sollt klimaneutral sein. Ja, Thomas ist dabei, stark. Und der sagt, hey, du musst alles tun, um Klimaneutralität zu erreichen. Und er sagt, was ist das für eine Ansicht? Du sollst neutral sein. Also er sagt, eigentlich sagen wir doch den Schülern damit so, eigentlich sollst du Luft sein. Eigentlich bist du schädlich, du bist eine Last für die Welt. Weil wenn wir realistisch sind, also jeder Atemzug ist halt eine Umweltbelastung. Und er sagt, also es gibt nur einen Weg, klimaneutral zu sein. Also, ja, kannst dich selbst auslöschen, dann bist du klimaneutral. Und er sagt, das ist eine falsche Denke. Und er sagt, das entstammt aus unserer europäischen Kultur, aus unserer religiös geprägten Kultur heraus. Er sagt, aus der Bibel schon, er sagt, da beginnt es schon. Die Bibel sagt, der Mensch ist böse, der Mensch ist schlecht. Und deshalb reden wir heute so darüber. Und er hat direkt weiter, also er hatte das nur so erwähnt, hat weitergeredet und mein Dozent, der neben mir saß, also er weiß, dass ich Christ bin, der hat mich direkt angestoßen und sagt, hey Jakob, jetzt müssen Sie aber was sagen, oder? Und dann habe ich gesagt, also jetzt schon ein bisschen wilder Zusammenhang, aber ich gehe schon mit. Also der Mensch ist böse. Wir haben ein schlechtes Herz, wir sind böse. Und sein Blick war richtig überrascht. Also er weiß, dass ich Christ bin, aber sowas. Und dann hat er gesagt so, das glauben Sie wirklich? Und dann habe ich gemerkt, okay, damit hatte der jetzt nicht gerechnet. Heutzutage, da ist alles ein bisschen easy. Also so leben und leben lassen. Niemand kann die Wahrheit für sich pachten. So, du kannst deine Wahrheit haben, voll okay. Also dein Ding, mein Ding und so, aber absolute Ansprüche sind heute irgendwie nicht mehr in. Damit kannst du nicht hausieren gehen. Und heute kommen wir aber zu einem absoluten Anspruch oder zu einer absoluten Aussage in der Bibel. Und zwar redet die Bibel in unserem Text über Sünde. Letzte Woche hat Edu mit Kapitel 2 begonnen, damit wir so ein bisschen wieder reinkommen. Er hatte das angesprochen und es ging darum, um diese Geschichte, die erzählt wird, von zwei Männern, die neu in die Gemeinde kommen. Der reiche Mann und der arme. Und es ging darum, wie gehen wir mit solchen Leuten um, dass dieser Umgang eigentlich doch nur offenbart, was in unserem Herzen drin ist. Welche Hintergedanken sind dabei? Und daran knüpft unser Text heute dann nahtlos an und geht weiter. Darauf baut er auf. Und deshalb sind wir eigentlich noch gar nicht fertig mit dieser Story von diesem reichen und dem armen Mann. Und mein erster Punkt, über den ich heute mit euch reden möchte, ist: Was ist Sünde oder was ist schon Sünde, könnte man eigentlich fragen. Was ist schon Sünde? Es beginnt mit Vers 9, da steht: Wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr bestimmte Leute bevorzugt, begeht ihr eine Sünde. Ich denke so, ist doch eine Lappalie, oder? Es geht gar nicht darum, dass ich jemanden anders schlecht behandle oder dass ich zu jemandem mies bin, sondern er sagt nur, wenn du jemanden anders bevorzugst, dann begehst du eine Sünde. Da denke ich mir so, boah, schon krass. Da steht es so, stell dir vor, da ist einer, der ist lustig, der ist vielleicht sportlich, der ist vielleicht cool oder eine, die sieht vielleicht voll gut aus. Mit der hängt man gerne rum. Nach der Jugend willst du mit der am Tisch sitzen, mit der reden oder mit dem reden, weil der hat immer lustige Stories, hat immer was Cooles erlebt. Da sitzt man gerne am Tisch. Und dann ist da jemand, der ist halt nicht so cool und vielleicht auch nicht so sportlich und hat auch noch nie so einen guten Witz gebracht. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja manchmal sogar ein bisschen komisch. Und mit dem willst du halt nicht so gerne da sitzen. Mit dem willst du eigentlich nach der Jugend nicht so gerne was zu tun haben. Also du musst ja nicht, willst ja nicht unfreundlich zu ihm sein, aber und Edu hatte das letzte Mal angesprochen, er hat gesagt, da sind wir voll gut drin. Wir können uns da voll gut rausreden, wir können das voll gut begründen. Ich kann mich nicht um alle kümmern und unsere Clique, das ist halt geschlossene Gesellschaft. Ich kann mich halt nur um meine drei besten Freunde kümmern. Achso. Ja. Und jetzt ganz ehrlich, ist vielleicht jetzt nicht so ein tolles Verhalten, aber ist ja auch kein Verbrechen, würde ich sagen. Aber die Bibel sagt, wer sowas macht, begeht eine Sünde. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich heftig. Als ich mir dann diesen Vers durchgelesen habe, dachte ich mir so, ach, das ist schon ziemlich krass. Ich würde sagen, ja, ist nicht so toll. Also, solltest vielleicht schon auch freundlich zu allen sein, nicht nur zu deinen drei besten Bros. Aber die Bibel sagt, wer das tut, der begeht eine Sünde. Was ist jetzt eine Sünde und was nicht? Bei der Situation vom Anfang mit meinem Dozenten, da muss ich ehrlich sagen, er war überrascht von meiner Antwort und ich war überrascht von seiner Reaktion, dass er dann so dachte, ey, was jetzt echt? Weil er glaubt nämlich, dass der Mensch von ganzem Herzen egoistisch ist. Dass der Mensch nur ökonomisch handelt. Ich meine, deshalb ist er Doktor in der Wirtschaft. Der Mensch handelt egoistisch. Und wenn wir das verstehen und wissen, dann können wir viele Sachen voraussehen, dann verstehen wir, wie der Mensch handelt. Der Mensch ist bereit, dass andere vielleicht in Messer laufen oder ein Opfer bringen müssen, dass es mir gut geht. Das würde ein Mensch tun. Das ist wirtschaftlich. Ich will den größten Nutzen für mich rausziehen. Daran glaubt er. Er sagt, so ist der Mensch. Aber offensichtlich glaubt er nicht, dass es was Schlechtes wäre. Sonst wäre er von meiner Antwort nicht überrascht, sondern würde sagen, ich gehe mit. Aber er geht nicht mit. Also umgedeutet, er sagt, egoistisches Handeln, Selbstsucht, vielleicht Ausbeutung von anderen, das ist normales menschliches Denken und Handeln. Aber das ist keine Sünde. Das ist halt, so ist der Mensch halt. Ich hoffe, dass ich mal mit ihm ein bisschen darüber reden kann, weil ich finde es voll interessant. Aber mich hat es überrascht, denke ich mir so. Denkst, dass jeder Mensch egoistisch handelt und auf sich schaut, aber dass jeder Mensch ein Sünder ist und schlecht vor Gott steht? Nee, gehen wir nicht mit. Wir Menschen, wir sind Freunde des Schubladendenkens. Du auch, jeder von uns. Ist auch richtig so, sonst würden wir durchdrehen. Und ich glaube, so denken wir auch bei der Frage der Sünde. Wir machen so ein Ranking. Ich habe mal eins erstellt. So hätte ich das mal so gemacht. So, Sünde, und dann geben wir dem so eine Gewichtigkeit in unserem Denken. Ein Mord, das ist voll krass. 10 von 10, ich habe gedacht, echt heftig. Also da kriegst du volle Punktzahl, das ist echt schlimm. Vergewaltigung, ey, wieder 9,5 von 10, auch ganz schlimm. Irgendwo stehlen, je nachdem, also wen bestiehlst du und was, so 5 bis 6 vielleicht. Lügen, schon auch assi, 4. Und jetzt mal so jemand unfreundlich anfahren, ja, schon nicht nett, habe ich geschrieben. Schon nicht nett, so 2 von 10 würde ich dem geben. Und so tun wir Sünden so gerne einranken. Ich meine, ist ja auch klar, vor einem Gericht machen wir das ja auch so. Was ist ein schweres Vergehen, was nicht so. Und wir ordnen das ein. Wir haben eine Kategorie. Jeder hat es, du auch. Und du könntest jetzt all die bösen Dinge sammeln, die dir einfallen. Und du würdest sie ganz schnell in so eine Tabelle einordnen können. Sagen, ja, das gehört da und das hier und da. Und du würdest dem sozusagen so eine Punktescoring geben. Und damit wäre die Sünde dann im Ranking weiter oben oder weiter unten. Und wenn wir uns das anschauen, dann würde ich sagen, haben wir es voll gut. Weil, also so nach meinem persönlichen Ranking, das ich hier kurz zusammengestellt habe, hoffe ich mal, dass wenn du jetzt nicht stehlen tust und nicht lügst, dann wärst du auf jeden Fall mal so bei Level 2 vielleicht. Und wenn du jetzt noch voll die gute Selbstbeherrschung hast und niemanden unfreundlich anfährst, also hast dich im Griff, Überleg mal, dann schaffst du sogar Level 2. Das ist voll gut, oder? Das ist doch richtig gut. Dann wärst du auf Level 1. Und jetzt wäre die Frage, ja, was ist denn dann dieses Level 1? Ich glaube nicht, dass du Probleme hast mit Morden. Oder mit den anderen Dingen, da hoffe ich mal. Aber was ist Level 1? Und ich glaube, das ist genau sowas, wo wir als Lappali abtun. Ich kümmere mich um andere nicht. Für meine Freunde habe ich Zeit, aber ich sehe eigentlich, jemand sitzt da und ist vielleicht neu oder ist vielleicht nicht der Coolste und ich will mit dem eigentlich nichts, also ich will den auch nicht beleidigen, aber naja, ich bin halt mit meinen Friends. Ich glaube, sowas ist Level 1. Ich glaube, Level 1 ist, ich vergeude meine Zeit mit sinnlösem Müll, anstatt was Gutes zu machen. Ich tue auch nichts Schlechtes. Aber eigentlich wüsste ich, da gibt es was Gutes. Und dazu kommen wir in unserem Text, nicht mehr heute, aber in Jakobus, der sagt, wenn du weißt, was gut und richtig ist und es nicht tust, begehst du eine Sünde. Voll die Kleinigkeit. Vielleicht einem hübschen Mädchen hinterher geschaut. 1, 2 Blicke, paar schlechte Gedanken. Nichts passiert. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, hey, das wirkt doch wie Staubkörnchen. Das wirkt doch wie ein Staubkörnchen gegen sowas. Also 10, 9 Punkte. Auch hier 4, 5 gehe ich auch mit, dass das schon echt mies ist. Aber das sind doch Kleinigkeiten. Staubkörnchen. In unserer Sündenleiter ist es ganz unten. Aber jetzt kommt in unserem Text ein Vers, der nächste, der Vers 10. Und den finde ich richtig krass, denn dort steht jetzt, denn wer das ganze Gesetz erfüllt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat damit gegen das ganze Gesetz verstoßen. Sagen, Alter, was? Das kann doch nicht ernst gemeint, also das kannst du nicht ernst meinen. Also sagst du jetzt gerade ehrlich, wenn dann Massenmörder ist, dann steht er vor Gott genauso wie einer, der mal hier irgendwo ganz unten ja einen schlechten Gedanken über seinen Nachbar hatte. Und sagen so, ja. Und ich will ehrlich sein, ich würde dir gerne was anderes sagen, weil es irgendwie sich komisch anfühlt und weil ich denke, das ist doch irgendwie verrückt. Aber die Bibel sagt, wer das ganze Gesetz erfüllt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, verstößt gegen alles. Das ist irgendwie so krass. Was für eine heftige Aussage. Ich habe mir gedacht, ich mache auch mal so ein Beispiel, weil sich das hier voll anbietet. Und in letzter Zeit hat sich das in der Jugend angeboten, dass man so Anschauungsbeispiele hat. Deshalb habe ich auch was mitgebracht. Ich hoffe, man kann das gleich noch erkennen, weil nachdem ich das bemalt habe, hat meine Tochter direkt reingedätscht und dann, naja. Erkennt man das? Naja. Ich habe so einen Luftballon. Und da habe ich mal so mein Sündenranking draufgeschrieben. Und zwar so ein bisschen kategorisch. Also hier so Mord, erkennt man jetzt nicht so. Mord, habe ich einen richtig großen Teil. Stehlen, schlechte Gedanken. Viele dieser Sünden, die ich hier drauf gemalt habe mit dem Edding, kleben jetzt an den Händen meiner Tochter. Also zum Glück nur in Form von Edding. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn ich einen Bereich zerstöre, wenn ich einen Bereich herausnehme, was wäre das Schlimmste? Ich habe hier Mord, voll groß. Und hier habe ich ganz klein zum Beispiel neidische Gedanken. Nur so einen kleinen Punkt. Was wäre schlimmer? Thomas. Welchen Bereich könnte ich rausmachen, welcher wäre schlimmer? Mord oder hier Ehebruch? Was habe ich hier noch? Schlechtes Denken, Lügen, Lästern habe ich hier. Der Kleine wäre am schlimmsten. Wäre der Größte am schlimmsten? Ich glaube, es ist völlig Banane. Esther, was würdest du sagen? Esther scheint nicht. Esther, was würdest du sagen? Ja, voll gut. Jetzt kommen wir dahin, wo ich ja hin will. Also, welcher Bereich wäre der Schlimmste? Völlig egal, Mann. Ich kann so einen kleinen Punkt nehmen. Ja, Banane. Ob ich jetzt einen schlechten Gedanken habe, der so ein kleiner Punkt ist, oder ob ich aus dem halben Luftballon das, was ich da jetzt mit Mord zum Beispiel, ob ich das rausschneide, völlig Banane. Der kleinste Punkt macht alles kaputt. Es reicht ein winziges Loch. Ganz egal, es zerstört alles. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Oder wir können sagen, Gott ist heilig, in ihm ist keine Sünde. Keine, auch keine kleine, auch keine winzige. Kein Hauch, kein Ansatz. Da steht keine Sünde. Keine, null, nichts. Auch nicht die kleinste. Bei Gott ist keine Sünde. Wer eine Sünde tut und ist in deinen Augen noch so klein, der ist ein Gesetzesübertreter vor Gott. Der hat alles kaputt gemacht. Ganz egal was. Der Grund dieser harten Kante. Warum so krass? Warum muss das, also wir machen da doch auch so ein bisschen einen Unterschied, oder? Also ob jetzt irgendwie ein Psychokiller vor mir steht oder jemand, der eigentlich voll gut ist und sagt so, hey, aber manchmal bin ich sauer auf meinen Nachbar. Denke ich mir so, okay, das ist schon irgendwie ein Unterschied, oder? Warum macht die Bibel so einen krassen Unterschied? Unser Text sagt, wenn ihr eine Person anseht und eine andere abwertet, dann tut ihr Sünde, denn wer ein Gebot übertritt, der übertritt alles. Ich bin nicht so der Fan von so Deutsch-Grammatik-Zeug, aber hier ist es ein bisschen einfach, da steht, wenn, dann, denn. Wenn du eine Person bevorzugst, dann tust du eine Sünde. Jetzt kommt die Erklärung, denn wer ein Gebot übertritt, der übertritt alles. Und jetzt kommt was, weil ich mir denke, das ist voll hart. Ich finde es voll krass. Und das Gute ist, die Bibel gibt uns dann sozusagen noch eine Begründung. Die gibt noch ein Denn. Dann kommt eine Vers 11, da steht, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Und das ist, finde ich, voll der wichtige Satz, ein Satz ist nicht, zwei Wörter, die voll die wichtigen, denn der gesagt hat. Bis jetzt ging es um das Verstoßen von Regeln, dass du vielleicht niemandem anders was tust, das ist halt schlecht, wenn du jemanden schlägst, dann schützt es den anderen. Manche Gesetze und Gebote sind auch dafür da, dass du dir selber nicht schadest. Und deshalb nehmen wir Sünde, die niemandem wehtut, die nehmen wir oft nicht so ernst. Neidische Gedanken, die schaden doch niemanden. Ich sag ja nichts. Ich hab's nur im Kopf. Mit jemandem nicht reden, ihn nicht an einen Tisch einladen, ist nicht so schlimm, weil ich tue ja nichts Böses an dem anderen. Ich tue halt nur nichts Gutes. Nicht so schlimm. Ist halt irgendwie so in unserem Sündenranking so eine 1 oder eine 0,5. Der Vers zeigt uns jetzt aber, hey, es geht nicht um das Gesetz. Du verstößt nicht gegen, also dem Gesetz ist es egal, was du machst. Ganz ehrlich, das Gesetz, was ist das? Das ist ein Blatt Papier und da ist halt mit Tinte was draufgeschrieben. Das ist das Gesetz. Das Gesetz ist tot. Das liegt da. Du verstößt nicht gegen, also dem Gesetz tut es nicht weh, wenn du was machst, was da draufsteht, wenn ich dann doch die Ehe breche. Das Gesetz liegt da, das ist ein Buch. Ich würde noch weitergehen. Ich will sagen, es geht sogar in erster Linie nicht mal um die andere Person. Dass wenn wir eins weitergehen und ich sündige gegen eine Person und merke, das tut der weh, dann sage ich, sogar das ist, ehrlich gesagt, erstmal zweitrangig. Ich will das mit euch an zwei Beispielen anschauen. Das erste Beispiel ist Josef. Jeder kennt die Geschichte. Josef, von seinen Brüdern gehasst, die verkaufen den nach Ägypten. Ist nicht so wie so ein Urlaub in Ägypten, sondern als Sklave ist es übermies. Der wird verkauft auf so einem Sklavenmarkt wie ein Pferd. Dann kauft ihn der Potiphar, der ist super reich. Und Josef, der hält an Gott fest. Und Josef gibt sich Mühe bei seiner Arbeit, er will es gut machen. Und er schafft es, sich in diesem Hause Potiphars nach oben zu arbeiten, und zwar ganz nach oben. Der Potiphar, der lebte in einem Palast, der hatte so viele Angestellte, der hatte riesige Felder, der hatte so viel Geld. Und über all das setzt der Josef irgendwann mal als Verwalter ein. Josef hat es geschafft, ganz oben. Erfolgreich, jung, dynamisch, sah bestimmt voll gut aus. Er wurde bewundert und plötzlich wird er auch begehrt. Da kommt auf einmal Potiphar, seine Frau, und glaub mir, das war bestimmt eine richtig scharfe Braut. So, wenn du so weit oben in Ägypten bist, dann hast du auch die hübscheste Frau im Reich, okay? Du bist ganz oben. Und dann kommt diese hübsche Frau zu dem Josef und sagt, hey Josef, schlaf mit mir. Was für eine krasse Situation. Und dann lesen wir ganz genau, was Josef antwortet. Steht in 1. Mose 39, da sagt er dann, siehe, mein Herr Potiphar kümmert sich selbst um nichts. Um nichts, was im Haus ist. Und alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben. Es ist in diesem Haus niemand größer als ich. Und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun so ein großes Übel tun und gegen Potiphar sündigen? Könnte man meinen, dass er das sagt, aber er sagt was anderes. Er sagt im letzten Satz, wie könnte ich so ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Die ganze Zeit redet er über Potiphar. Ich glaube, die Männer haben sich bestimmt gut verstanden. Potiphar und Josef, ich meine alles, da ging es um riesige Entscheidungen, da ging es um viel Geld, da ging es um große Verantwortung. Die zwei Männer saßen an einem Tisch, die haben zusammen gegessen. Potiphar vertraut ihm alles an. Stell dir vor, als würde er ihm jetzt heute alle seine Autoschlüssel geben, seine Kreditkarte, seine Kontoberechtigung, alles. Sagt, wir vertrauen uns. Und man müsste doch denken, dass Josef in der Situation sagt, hey, das kann ich dem Potiphar nicht antun. Der ist so gut zu mir, hey, der tut mir so viel Gutes. Aber Josef sagt, wie könnte ich gegen Gott sündigen? Etwas Wichtiges erkannt. Denn Gott hat gesagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Am besten bringt es wortwörtlich das zweite Beispiel auf den Punkt, und zwar David in seinem tiefsten Fall. Da schwängert er seine Nachbarin, obwohl er weiß, dass sie verheiratet ist. Dann versucht er das zu verheimlichen, klappt nicht so gut. Dann lässt er ihren Mann umbringen. Dann heiratet er seine Nachbarin, damit es nicht rauskommt, weil wenn sie bei ihm im Palast ist und das Kind kommt, ja, dann ist ja alles koscher, keiner merkt was, und er versucht es unter den Teppich zu kehren. Aber es klappt nicht. Es kommt doch raus. Der Prophet kommt zu ihm und sagt, hey, es liegt alles offen. Und dann schreibt David den Psalm 51 als Reaktion darauf, wo er alles rauslässt. Und da sagt er, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist vor mir. An dir, Gott, allein habe ich gesündigt und übel getan vor dir. Man würde sagen, hey David, da liegt ein toter Mann im Grab und hier steht so ein Ehebruch im Raum. Lügen, Intrigen, sexuelle Begierde, Egoismus. An Bathseba hast du doch gesündigt, oder? Die hast du bespannert, die hast du verführt, mit der hast du die Ehe gebrochen. Der Eheleben hast du ruiniert, dein ganzes Leben hast du ruiniert. Oder man müsste sagen, an Uriah hast du gesündigt. Alter, während der für dich im Krieg war, hast du dem seine Frau geschwängert. Und dann hast du versucht, ihn zu betrügen und als er sich nicht darauf eingelassen hat, da hast du ihn umgebracht. Und zwar richtig mies, du hast ihm sein eigenes Todesurteil in die Hände gegeben, in den Brief, und es ihm übergeben lassen an den Kommandanten, der ihn dann sozusagen in den Tod schickt. Wie mies ist das? Man müsste sagen, David, schreib mal hier, entschuldige dich bei Bathseba und schreib wenigstens so ein Entschuldigungsschreiben für Uriah, der ist tot trotzdem. Aber David erkennt was. Er sagt, Sünde geht immer, immer zuerst gegen Gott. Er sagt, Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Unsere Sünde erscheint uns immer nur dann schlimm, wenn wir das von irgendwo, wenn wir eine negative Reaktion zurückbekommen. Wenn wir es irgendwo sehen, dass es jetzt doof war, dann ist es für uns auf einmal schlimm, dann ist Sünde unangenehm. Wisst ihr, in manchen Tagen, da komme ich heim, und die Tage sind manchmal echt anstrengend und die sind echt lang. Und dann habe ich noch einen Haufen Arbeit, wo ich weiß, okay, jetzt sitze ich echt noch ein paar Stunden im Büro und muss das Zeug abschaffen. Und dann will ich abends meine Kids ins Bett bringen und sage, kommt, macht euch bereit. Und dann machen die gar nichts. Keiner hört, die machen Blödsinn, der eine tobt rum, der nächste schmeißt irgendwie einen Becher um. Dann schicke ich sie zum Zähneputzen, dann gibt es dort eine Riesenschweinerei, Zahnpasta am Spiegel, Zahnpasta hier, der eine kann nicht Zähne putzen, der nächste heult. Und irgendwann mal, dann reißt mir der Geduldsfaden, dann bin ich richtig wütend. Dann bin ich echt wütend und dann mache ich denen klar, wie es jetzt läuft und dann läuft es so. Und nach ein paar Minuten liegen dann alle im Bett, ganz still, alles ruhig. So fertig, Mann. Und dann gehe ich ins Büro, mache die Türe zu und sage, jetzt kann ich arbeiten. Und eine Stunde später ungefähr, dann mache ich eine Pause und dann gehe ich ins Kinderzimmer und dann liegen sie halt da in ihrem Bett. Ich denke mir so, das sind so tolle Kids, ey. Ich habe die so lieb in meinem Herzen, ehrlich. Und ich muss ehrlich sagen, und ich habe so wenig Zeit und dann verhalte ich mich wie ein Vollidiot, Mann. In meinem Zorn fahre ich die an und dann sehe ich sie im Bett liegen. Ich denke mir so, Mann, das tut mir voll leid. Ich entschuldige mich dafür, aber ehrlich gesagt denke ich dabei nicht an Gott. Ich denke an meine Kids. Ich sehe ihre kleinen Gesichter und sage, hey, es tut mir voll leid, dass ich dich so angefahren habe. Aber gegen Gott habe ich gesündigt. Und es tut mir weh, weil ich die Reaktion in den Augen meiner Kinder sehe. Und deshalb tut die Sünde dann auf einmal weh. Aber wenn ich was tue, wo keiner merkt, wo Kleinigkeiten sind, abgehakt. Sünde richtet sich gegen Gott. Echte Buße führt über den Weg der Erkenntnis. Keine billige Gnade, keine Ausrede, ist nicht so schlimm. Gibt's nicht. Der Text ist so krass. Wenn du das tust, dann begehst du eine Sünde. Fertig, und damit bist du ein Gesetzesübertreter. Und das ist schlimm. Warum haben wir es nicht im Blick? Wir sehen die Menschen und wenn wir sie nicht sehen, wenn wir die Konsequenzen nicht sehen, dann empfinden wir es halt nicht als schlimm. Sünde richtet sich gegen Gott. Immer. Und dann kommt mein letzter Punkt, den habe ich gesagt, Zahltag. Zeit, deine Schulden zu begleichen. Das Thema ist was, dass Menschen, wenn sie nicht mit der Bibel und in der Gemeinde aufgewachsen sind, das finden die richtig krass. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir das mit so einem Blick sehen würden, wie jemand, der aus der Welt kommt, der das noch niemals gehört hat. Du kannst heute mit allem Möglichen hausieren gehen. Mit irgendwelchen fernöstlichen Spiritualitäten, du kannst mit irgendwelchen Sterndeutungen oder sonst was, kannst hausieren gehen, das finden die Leute toll. Du kannst sogar mit dem lieben Gott hausieren gehen, finden die auch gut. Ja, der liebe Gott, klar, der liebe Gott, auf jeden Fall. Da gehen die Leute mit, finden die gut. Kannst machen, ist gesellschaftlich anerkannt. Aber wenn es auf diesen Punkt kommt, Sünde, und dann auch zu den Folgen der Sünde, dann wird's strange. Das ist mir ein bisschen zu wild. Ich hatte mit einem anderen Dozenten aus dem Fach Technik, hatte ich eine ganze Weile über den Glauben geredet, über Ansichten, über den Menschen. Und dann kamen wir auch auf das Thema Sünde und Tod und was danach ist. Und er hat dann so gesagt, was er sich so vorstellen könnte. So hat er gesagt, ja, ich habe so ein paar Szenarien, die könnten so oder so sein. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was halt ich glaube. Und dann war der richtig schockiert. Er sagt, das ist ja echt krass. Der sagt, das kannst du nicht in echt glauben. Er sagt, wenn das alles Sünde ist, dann gibt es keinen einzigen Tag, an dem wir sauber rauslaufen. Er sagt, dann gibt es keinen Tag, an dem ich sauber rauslaufe. Und wenn es dann echt einen Gott gibt, der keine Sünde duldet, nichts, sind wir alle verloren. Der sagt, wie kannst du sowas glauben? Das ist zu krass. Der war davon schockiert. Und ich wünschte mir das manchmal für uns, dass wir das mal wieder aus so einem Blick sehen würden, zu verstehen, was dieser Text sagt. Keine Sünde, nichts. Hebräer 9, 27, es ist dem Mensch gesetzt zu sterben und danach kommt das Gericht. Fertig. Und es geht noch weiter, das Gericht wird beschrieben. Zum Beispiel in Offenbarung 21. Aber Feiglinge. Vielleicht jemand, der sich mal nicht getraut hat, zu jemandem zu stehen, der zu feige war, einen Glauben zu bezeugen, der nicht aufgestanden ist, als er aufstehen sollte. Treulose, der jemand anders mal hängen lassen hat, der mal nicht da war, als er da sein sollte. Und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben oder ich sagen, hey, jetzt ganz ehrlich, keine Ahnung, schau dir deine Videogames an oder deine Serien oder so. Ach, wie viel ist da abscheuliches Zeug drin? Sexuelle Unmoral, denk an deinen Verlauf im Internet. Und all die okkulten Praktiken, die Mörder, die Götzendiener, die Lügner. Sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Und der heißt, der zweite Tod, die ewige Hölle. Das musst du checken. Denn es passiert schnell, und deshalb damit übertrage ich jetzt so mein Denken auf dich, dass ich billige Gnade empfangen will. Ja, mal wieder was Blödes über jemand anders erzählt. Hey, zum Glück, Gott vergib mir, danke. Fein raus. Wieder über jemanden abgekotzt, weil es halt mal wieder doof war. Wieder mal irgendwas Dummes im Netz angeschaut. Ein Gebet und zum Glück ist ja alles wieder Roger. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich habe ja niemandem wehgetan. Diese Sünde macht dich zum Gesetzesübertreter. Und jeder, der das Gesetz übertritt, den erwartet das Gericht aus Offenbarung 21. Und es wäre echt grausam. Und genauso wie der Dozent es gesagt hat, der war schockiert davon. Da dachte ich, uns fehlt es oft. Mir fehlt es oft. Und es wäre grausam, wenn es hier enden würde. Und es wäre trostlos. Und ich will nur noch auf den letzten Abschnitt unseres Verses eingehen, um damit das zu beenden. Da steht nämlich in Vers 13b, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ich würde sagen, nur wer wirklich die Last seiner Sünde erkannt hat, der kann wirklich die Rettung am Kreuz erkennen. Wenn du die Last deiner Sünde nicht erkennst, wenn du nicht erkennst, was das bedeutet, wenn du es runterspielst, wenn du es dir schönredest, dann kannst du das gar nicht erkennen, was da passiert. Wenn du Sünde auf die leichte Schulter nimmst, wenn du sie tolerierst, wenn du sie akzeptierst, dann kannst du nicht sehen, was dort auf diesem Hügel auf Golgatha wirklich passiert ist. Du checkst es nicht, wenn du das hier nicht verstanden hast. Und wenn du nicht verstehst, dass dieses Urteil aus Offenbarung 21 für dich gilt, dann kannst du den Wert von der Tat Jesu nicht begreifen. Wenn deine Sünde dein Gewissen nicht mehr berührt, wenn du Dinge tust, und sei es nur auf der Skala 0,5 und es juckt dich nicht, dann haben die Worte, es ist vollbracht, keinen Sinn für dich. Ich will das abschließen mit einem Abschnitt aus Jesaja 53, das diese Barmherzigkeit so gut auf den Punkt bringt. Und danach möchte ich mit euch beten. Er sagt, wir sahen ihn, aber es war keine Gestalt, die uns gefallen hat. Dem hätten wir auch nicht reden wollen. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voll mit Schmerzen und Krankheit. Er war verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Aber fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn von Gott geschlagen, aber um unsere Missetaten willen wurde er verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die über das Gericht triumphiert. Ich würde gerne vorschlagen, wir beten in den Gruppen und danach singen wir noch Lieder.